Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Kritikerin Lore Kleinert und der Buchhändler Axel Stieler. Auch heute stellen wir am Ende wieder drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Percival Everett, Erschütterung, Jonathan Lee, Der große Fehler und Roar Michanis, Vertrauen. Zuerst jedoch zu William Boyle und seinem Kriminalroman Brachland, der von einem unfreiwilligen Sturz eines Spielers von einer Brücke erzählt, der als Selbstmord eingestuft wird. Als Leser wissen wir, dass alle Beteiligten und Angehörigen von da an mit einer Lüge leben und daran zerbrechen. Gefangen zwischen Sackgassen und Fluchtversuchen. Was mich zu der Frage bringt, wenn gleich zu Anfang die Hintergründe eines Verbrechens offengelegt werden, schwächt das die Spannung?
Betrifft schwächt das die Spannung überhaupt nicht in diesem Fall. Was weiß man denn? Man weiß, dass dieser etwas korrupte Cop Donny Parascandolo mal einen Sohn hatte. Der hat sich umgebracht. Seine Ehe hat das nicht überstanden, hat es nicht überlebt. Ja, er hat diesen spielsüchtigen Lehrer dann auf unfeine Weise ins Wasser befördert und dessen Sohn dann auch noch gleich drangsaliert, angeblich um ein junges Mädchen, eine 15-Jährige, zu beschützen. Und die trifft man dann wieder, diese benannten und auch noch Donnys frühere Ehefrau Donna, Ava, die Frau des Ermordeten, deren erwachsenen Sohn Nick, das ist auch ein Lehrer und auf der Jagd nach einer Drehbuchidee. Ja, und eigentlich geht's dann erst richtig los, weil die alle sich jetzt verstricken und zwar gar nicht direkt über diese Tatsache, dass der Lehrer Giuseppe da im Wasser gelandet ist und sein spielsüchtiges Leben da ausgehaucht hat, sondern ich habe immer so das Bild gehabt von einem Poolbillardspiel, wo so Kugeln aufeinandertreffen und dann rollen die, macht's klack und dann rollen die in eine andere Richtung. Dann macht's wieder klack und die Richtung ändert sich wieder und es passiert jedes Mal was und das baut der William Boyle so kunstvoll auf, dass ja mit jedem Kapitel aus der Sicht dieser miteinander hintergründigerweise verbundenen Menschen wird so ein kleiner Baustein dazugefügt und das gibt ein immer klareres Bild, nicht nur über diesen Fall, sondern über viel mehr. Dabei belasse ich es erstmal.
Ja, dein Pool-Vergleich ist ganz wunderbar. Der passt eigentlich ganz gut. Ich fand den Einstieg auch ziemlich klasse und ich finde auch nicht, dass es den Spannungsbogen abreißt. Das braucht es schon. Das ist natürlich ganz schön. Es baut ganz im Gegenteil in diesem Fall auch Spannung im Hintergrund auf, weil man natürlich ein paar Bezüge hat, ein paar Informationen hat, die unsere Protagonisten nicht haben. Und das macht den Reiz aus. Ich muss allerdings auch sagen, dass nach dem super knackigen Einstieg der Autor sich auch eine kleine Delle gönnt. Und ich finde, der Spannungsbogen nach dem Einstiegskapitel für mich ein bisschen abreißt.
Ja, wenn man einen normalen Krimi erwartet, dann sehr wahrscheinlich ja. Weil das ist, die Erwartung hat man ja, was man sehr gerne im Krimi macht, mit dem Prologen. Ja, man zeigt dann vor allen Dingen das Opfer, das dann gerade durch den Wald rennt und so weiter, um die Spannung aufzubauen und alles Mögliche. William Boyle ist keiner von diesen Mainstream-Autoren, dessen Schwerpunkt liegt da auf der Figurenzeichnung, auf sie zu zeigen, wie sie in ihrem Alltag leben und so weiter. Man kann einen solchen Einstieg auch dazu nutzen, dann so eine Detective-Story loszutreten. Aber das will Boyle nicht.
Nein, der leuchtet den Hintergrund aus. Das Leben in diesem Viertel von Brooklyn, das ist ja ein ganz bestimmtes Viertel, wo seine anderen Romane auch angesiedelt waren. Und da blendet er wieder rein in diese einzelnen Leben mit wirklich also atemberaubender Genauigkeit, wie ich fand. Und zwar so, dass man nicht breit irgendwas Sozialkritisches da erzählt bekommt, sondern durch wenige einzelne Sätze begreift, was diese Menschen, wie die da leben. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ava Bifalco heißt die eine Frau, die von diesem Donny Parascandolo dann mitgenommen wird, weil sie auf der Verrazano Bridge liegen geblieben ist mit ihrem Auto. Sie weiß nicht, wer das ist genau, sie ahnt es auch nicht. Und dann blendet das so in einen Spaziergang ein, den sie macht, in dem sie auf ihn wartet und erzählt, dass sie als Kind ganz oft von Coney Island geträumt hat. Und das war 5 Minuten mit dem Auto entfernt und die ist niemals da gewesen mit ihren Eltern. Das ist so eine kleine Beobachtung, wo ich denke, ja, da weiß man viel mehr, als wenn da jetzt lange über die Verhältnisse ihrer Eltern geredet worden wäre. Sie sagt einfach, wir sind nie an den Strand, meine Eltern und ich sind nie hergefahren. Und das ist so eine Sehnsucht. Und sie sagt, das ist so nah und doch so fern gewesen für uns. So eine Sehnsucht, die auch bei anderen Protagonisten, das sind ja dann wiederum gar nicht so viele in diesem Roman, die sich da treffen und eben immer wieder aufeinandertreffen, auch wiederfindet. Das fand ich für einen Krimi, also das hat für mich das Ganze mit Spannung so aufgeladen, dass ich merke in diesem Buch, wie ticken die und wo kommt's her und das sparsam. Das fand ich toll.
Ich fand es auch nicht schlecht. Ich hatte auch gedacht, er würde in eine ganz andere Richtung gehen dieses Mal, also verglichen mit den Romanen davor. Da hat er das einfach engmaschiger gemacht. Er lässt sich zwischendurch einfach Zeit. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass der Kriminalfall gar keine Rolle spielt und es eigentlich nur zur Figurenzeichnung dient. Und ich hatte eigentlich gedacht, er schreibt einen herkömmlichen Roman. Das hätte ich auch gar nicht schlecht gefunden und war dann überrascht, dass dann irgendwie im hinteren Drittel das Tempo wieder aufgenommen wird und ja, nicht alle unbeschadet diesen Roman überstehen.
Das Boyle Action kann, haben wir in dem Vorgängerroman gesehen, eine wahre Freundin. Weil da passiert ein Teil nach dem anderen. Dann gibt es aber auch andere Romane von ihm, wo er sich wirklich der Figurenzeichnung völlig überlässt und ein Spiegelbild von Gravesend und Brooklyn bietet. Das Interessante an diesem Roman ist ja nicht das Verbrechen an sich, sondern wie das Verbrechen in den Alltag wirkt. Das heißt, wie überleben überlebt der Sohn das? Wie überlebt die Frau das? Wie überlebt es der Polizist, der ja damit, ne? Also von daher geht es gar nicht darum, dass man sagt, okay, wir suchen jetzt den Mörder, sondern es ist mehr die Frage, was kommt danach? Also im Grunde, wenn im Kino das Licht angeht und das Happy End oder der Täter gefasst worden ist, so geht man in diesem Roman am Anfang das Licht auch an und wir sehen Gravesend und seine Bewohner.
Ja, und die sind alle auch voller Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die gar nicht richtig benennen können, die sich vielleicht an so einer Stelle durch ein Verbrechen dann auf irgendeinen bestimmten Punkt bringen lässt. Die haben die aber, weil sie wurzellos sind. Das sind Einwanderer. Da sind die Großeltern aus Italien gekommen, hier von diesen, die William Boyle da aufstellt, wie in den meisten seiner Romane sind es fast alle Menschen mit italienischem Hintergrund. Die Großeltern haben nur Italienisch gesprochen, haben schon mit den Eltern nicht mehr das geredet und die Kinder können das nicht mehr. Verstehen das nur noch sehr bruchstückhaft, haben noch so kleine einzelne Gewohnheiten, vielleicht auch Gewohnheiten in Korruption und dergleichen, ne, und Mafia-Strukturen. Aber sie sind sich dessen so gar nicht bewusst so sehr, sondern leben und versuchen diese kleinen Spielräume, die sie haben, irgendwie auszufüllen. Man ahnt schon, und das ist auch die große Spannung, finde ich, die da aufbaut, man ahnt, dass das nicht klappen kann unter diesen Bedingungen, wie sie da leben und wie sie miteinander verstrickt sind. Dass irgendwann die Billardkugel das da auch dann ins Schwarze befördert. Die schwarze Kugel ist dann ja die tödliche, kennen wir, ne? Ja, und das ist die ganze Zeit so ein Schwebezustand, weil die sind ja auch nicht alle blöd und schlecht. Die sind zum Teil richtig blöd, aber auch da ist noch eine Sehnsucht zu erkennen und etwas, was sie weiter befördert in ihrem Leben. Das finde ich ungemein spannend, mit solchen Sachen umzugehen und nicht mit so einer schlichten Spannung. Jemand hat jemanden umgebracht und irgendwann gibt es die Rache und Punkt. Ne?
Sehnsucht ist ein schönes Thema, aber ich finde auch, ich habe auch sehr zentral, aber auch so diese Familienthematik rausgelesen. Eigentlich ist es, er hat ja immer sehr starke Frauenfiguren, das ist auch in diesem Fall wieder. Aber im Grunde genommen sind es auch drei Frauen, drei Mütter mit Söhnen, wovon einer zum Zeitpunkt des Romans schon nicht mehr lebt. Aber das sind auch irgendwie klassische Konstellationen. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja? Also er wirft uns im Prolog also quasi diesen Kopf vor die Füße und die Tat eigentlich. Und dann baut er diese Familienszenerie auf und diese Frauenfiguren, die er da hat, die finde ich schon stark. Und dann gibt es ja diese Verwebung so. Ne? Ich fand dann manchmal den einen oder anderen Bezug, hatte ich mich dann gefragt, ist das jetzt zu konstruiert? Aber vielleicht ist es das einfach auch, dass eine abgestellte Kiste dazu führt, dass sich Menschen kennenlernen. Also vielleicht ist das einfach so in so engen Kiez, wo die Leute einfach dicht auf dicht wohnen und das funktioniert so. Aber mich hat das manchmal ein bisschen abgelenkt, so, ne? Und eine andere Schwäche, was mir auch wirklich nicht so gut gefallen hat, ist, er hat wahnsinnig viele Querverweise und er macht ganz viele Zitate, bringt er in dem Roman. Ich finde, ich habe immer eine Stelle rausgesucht, das ganze Land steht Ihnen offen. Sie könnte mit ihm in einem Springsteen-Song leben, losfahren und nicht mehr anhalten, immer weiter. immer weiter. Und das fand ich eigentlich ganz bezeichnend. Ich hatte dann manchmal das Gefühl, er ist da auch sehr stark verhaftet. Also es sind auch so viele Musiksongs, die irgendwie auftauchen und es sind auch so viele Querverweise und dann gehen sie irgendwie in eine Bar in Coney Island, die Candy's Room hat. Das ist dann wieder ein Springsteen-Verweis und es gibt so viele Geschichten, dass ich irgendwann gedacht hatte, naja, vielleicht bist du ja auch derjenige, der möchte, dass das Drehbuch von Scorsese gefunden wird.
Na, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich glaube, dass du in deinem Leben auch mit Songs lebst. Dass du auch mit Filmzitaten lebst. Dass er ein Springsteen-Fan ist, hat mit diesem Lebensgefühl auch zu tun. Dass ich habe vor kurzem die Biografie von Springsteen gelesen und dieses Lebensgefühl eigentlich wegzuwollen, nicht anzukommen und wieder zurückzukommen und gescheitert zu sein und so weiter, ist natürlich in den Staaten viel näher dran, als wenn wir jetzt nur die Songs hören. Ich glaube, dass das auch ein Grundzug der amerikanischen Bevölkerung ist, dass dieser Wunsch, einfach weggehen zu können, neu anzufangen, wie ja auch in dem Roman als geplant ist, mal geht's daneben, mal geht's gut, aber der spiegelt sich natürlich auch in den anderen Sachen wieder, in Songs und in Filmen und ich finde das gut, dass er da Bezug drauf nimmt.
Naja, die Popkultur spielt in den USA eine viel größere Rolle als bei uns, ne? Gerade die Filme, wo da immer wieder drauf angespielt wird und ich fand das so witzig, dass er diesen Sohn der einen Frau hinter so einer Drehbuchidee da herrennen lässt, wo man schon ahnt, das wird nie klappen, weil die Figur, die kann er nicht besonders gut leiden. Das merkt man schon, den findet er einfach furchtbar blöd. Und jemand, der sagt, ein Hotdog zum Frühstück ist der amerikanische Traum, da ahnt man schon, was dem wieder erfahren wird. Aber das ist elegant gemacht, wie er diese Idee, diese Popkulturidee dann intern in so einem Roman irgendwie auch kritisiert, ne? Und in Zusammenhang bringt mit dieser Wurzellosigkeit dieser eingewanderten Generation, die halt ja weg wollen aus ihrem Leben und es oft nicht schaffen und manchmal eben doch, ne, in diesem großen Land.
Ja, so habe ich es auch gar nicht gemeint, sondern mir war es einfach in Summe schien es mir dann zu viel so, ne? Also das ist schon völlig in Ordnung, das Lebensgefühl, das passt schon so, ne? Aber das ist eben sehr komprimiert und das ist mir dann eine zu starke Intention beim Schreiben, beim Rauslesen. Ich finde andere Passagen dann eben einfach stärker. Ich finde diese Figurenzeichnung, wie du es vorhin schon gesagt hast, die ist wirklich großartig, das ist klasse. Wiederhole mich gerne. Ich finde gerade die Frauenfiguren, finde ich, sind wirklich toll rausgearbeitet. Die Männer kommen nicht ganz so gut dabei weg, aber das schadet ja auch nichts.
Ja, und dann glaube ich, man darf eines nicht vergessen. Diese ganze Film- Welt und die Musik ist auch eingebunden in die Figuren, weil das sind Träume und Sehnsüchte, die daran geheftet sind. Und wie wir alle wissen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir uns ein Leben erträumen. Das kriegen wir meistens nicht wirklich in die Wirklichkeit übertragen.
Und sie wissen es und ahnen es schon, nicht? Und kleben trotzdem an diesen merkwürdigen Ideen zum Teil. Ich finde das, wie er das macht, sprachlich auch, finde ich, sage ich auch gerne nochmal. Also er sagt zum Beispiel mit diesen Cops, das ist so ganz selbstverständlich, dass die für die andere Seite arbeiten. Manche erst nach Dienstschluss, manche vorher. Und er sagt, sie haben alle jede Menge Dreck am Stecken, verraten sämtliche Überzeugungen, die sie mal hatten. So ist das eben. Ja, so ist das eben in diesem Viertel. Und das reicht, um das zu beschreiben. Dann weißt du, wie es da eben so ist. Und davon geht er aus, ne? Von diesen Selbstverständlichkeiten, wo er die Figuren dann eben drauf tanzen lässt. Ne? Also ich mag den nach wie vor sehr gerne und finde auch, dass er in jedem Roman wieder einen anderen Zugriff hat. Ja. Das ist immer neu. Das ist nicht so, dass eine Masche, gibt's ja auch oft, wenn die gut funktioniert, ist ja auch schön, ne? Aber dass so eine Masche immer wieder wiederholt wird, das macht er nicht.
Das ist der große Vorteil davon, dass er nur Standalones schreibt, dass er keine Serien schreibt. Dadurch kann er frei wählen.
Das fand ich, ich fand den Vorgänger auch klasse, also der ist dann wirklich auch sehr komisch und das fand ich auch gut, dass er sich hier, also es gibt hier auch komische Passagen und du hast es vorhin schon gesagt, ein paar kommen wirklich sehr trottelig rüber so, aber das ist gar nicht vordergründig und das ist auch gar nicht seine Intention. Und das hat mir auch gut gefallen. Also die Abwesenheit von Humor. Es ist mitunter schon, Ja, sind dann auch schon ein paar Zumutungen dabei, die man dann einfach erleben muss. So, ne? Und er schafft es auch bei den Figuren wirklich, Menschen unterschiedlicher Generationen noch zu skizzieren. So, ne? Also diese Müttergeneration, das ist ja schon so eine Altersstruktur, ne? Aber auch die jungen Leute.
Ja, diese sehr junge Frau. Ne?
Bringt er irgendwie gut rüber. Hat er zwei junge Frauen, auch mit der Alice noch die zweite. Und das ist irgendwie, die sind gut beschrieben, gut skizziert. So, ne? Also man ist dann wirklich dicht dran. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn Scorsese das verfilmt. So ist es nicht. Ja.
Ich glaube, Scorsese hat Lager voller Drehbücher, die er vielleicht irgendwann verfilmen muss oder will oder kann. Ja. Die größte Ungeheuerlichkeit in diesem Buch ist ja, dass dieses kriminelle Oberhaupt, nachdem der von der Brücke gestürzt ist, zu der Frau geht, zu der Ehefrau sagt, und du bezahlst deine Schulden weiterhin ab. Ja. Und das ist ja ein Verbrechen. Aber es passiert so, wie als wenn ich dir eine Zeitung verkaufe, die Jungs tauchen da vorne an der Tür auf und obwohl es eine Alltäglichkeit ist, ist es doch ein Verbrechen.
Und es ist schon hart, ne? Wenn man dann auch noch erfährt, welche Beträge sie sich abknapst und dann sagt sie irgendwie, ich weiß nicht, ob es ernst gemeint ist, aber vermutlich schon, dass sie 70 Stunden die Woche dafür arbeitet und dann da so ein paar Piepen zusammenkratzt. Das ist schon eine harte Nummer. Das kriegt man in dem Nebensatz serviert und das ist sicherlich auch eine Stärke von ihm, ne?
Und damit zeichnet er natürlich das Gravesend und die umliegenden Straßen natürlich sehr prägnant, dass er nämlich weiß, wie das läuft. Es waren nicht mehr die Gangster vor und schießen in irgendwelche Schaufenster, sondern man hat das Verbrechen, die Kriminalität sowas von verinnerlicht, dass man Glück haben kann, wenn jetzt der eigene Sohn oder man selbst oder der Mann nicht da hineinrutschen.
Ja, und wenn der Mann spielsüchtig ist, das ist immerhin ein Lehrer gewesen. Das war nicht irgendwie ein kleiner Ganove, sondern das war ein Lehrer. Und auch dieser Sohn von ihm ist ja ein Lehrer, ein Hochschullehrer. Die sind alle da rein verstrickt in dieses System, was du da benennst. Nicht? Und mit großer Selbstverständlichkeit. Schulden müssen bezahlt werden. Und wenn man beleidigt wird, dann muss man auch sehen, was man daraus dann macht. Ne?
Ja, und die Variation über die Liebe finde ich ja auch grandios,
muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist toll.
Also, das ist, also wenn man sich vorstellt, wie da zwei Erwachsene zusammenkommen, auf welch merkwürdige Art und Weise, und beide haben irgendwie so dieses Gefühl, der eine, ja, kurz bevor ich abnippe, gönne ich mir noch was, und die andere hat das Gefühl, mir steht auch mal was zu.
Ja.
Das ist schon gut gemacht, ne?
Sehr gut gemacht, ja. Wir wollen ja nicht spoilern. Ne? So eine Liebe finde ich, ja. Es gibt da mehrere Liebesgeschichten und die sind auch wirklich sehr, sehr besonders und so klischeefrei. Das finde ich auch gut. Das kann man auch ganz anders und blöd schreiben. Ne?
Ja, das stimmt. Und obwohl auch Sex eine große Rolle spielt, ist es aber gar nicht so vordergründig. Er kriegt es gut hin. Ja, nee, sprachlich und so, keine Vorwürfe. Alles gut.
Gut, jetzt haben wir genug gelobt. Kommen wir zu den Empfehlungen.
Ja, wo wir gerade in Amerika sind, fange ich gerne an. Ich wollte empfehlen von Jonathan Lee, Der große Fehler. Das ist ein Roman, der im Diogenes Verlag jetzt erscheint. Und da fragt man sich ja gleich, was macht so einen großen Fehler aus? Ist das ein Zusammentreffen vieler kleiner Fehler? In diesem Fall ist es so, dass ein Mann, der als Vater New Yorks berühmt geworden ist und bis heute fast vergessen wurde, an einem Freitag, den 13. ausgerechnet, 1903 schon vor seinem Wohnhaus in der Park Avenue erschossen wird. Der wird ermordet. Der heißt Andrew Haswell Green. Den gab es. Das war tatsächlich der Mann, der den Central Park erfunden hat für New York. Der hat ihn erschaffen und die New York Public Library, das Metropolitan Museum of Art, of Natural History und noch vieles mehr, den Zoo an der Bronx. Also alles Dinge, die für das Gesicht dieser Stadt äußerst prägend waren und alles Orte, die allen offen stehen. Diese Geschichte erzählt der Lee ausgehend von dem Tod dieses Mannes, dem er einerseits zurückblendet bis hin in seine Kindheit. Was ist das für jemand gewesen? Wie ist er groß geworden? Wie ist es dazu gekommen? Der kam aus ganz kleinen Verhältnissen. Sein Vater war Farmer, eigentlich auch nicht so richtig. Der war mal was Besseres, ist aber abgestiegen und hatte dann eine kleine Farm. Und das war nur Unbildung und Gewalttätigkeit, die der da erlebt hat, bis er nach New York kam mit 15 Jahren, dieser Andrew Green. Und dessen Aufstieg wird sehr genau beschrieben. Parallel dazu immer auch die Ermittlung von einem Polizeioffizier, der dann erforscht und versucht rauszukriegen, warum der Mörder, man weiß von Anfang an, wer es war, das ist Cornelius Williams, ein Schwarzer, der angeblich wegen einer Frau ihn erschossen hat, gesagt hat, das hätte er tun müssen. Ja, und diese Erkundung und gleichzeitig, das ist sozusagen der Fokus, wo er das Leben dieses Mannes betrachtet, wo es einige Geheimnisse gibt, die auch mit dessen Sexualität zusammenhängen. Er war nämlich wahrscheinlich homosexuell, also ziemlich sicher sogar, aber es wird nicht groß ausgespielt, sondern eigentlich wird erzählt, wie die Haltung dieses Mannes sich formte, nämlich aus Verzicht. Verzicht auf Begehren, Verzicht auf Liebe, wie er sie sich vielleicht vorgestellt hat, weil es nicht anders ging in diesen Zeiten, in denen er da im 19. Jahrhundert eben die Stadt groß hat werden lassen und wie er da auch Karriere gemacht hat. Der Leader ist durch eine ganz kleine Steinbank im Central Park auf diesen Namen aufmerksam geworden, hat er dann das Glück, die unveröffentlichten Tagebücher und Briefe von Green zu studieren. Da konnte er dann so die Muster seiner Gedanken in bestimmten Phasen seines Lebens entschlüsseln sozusagen. Und in anderen Jahren hat jegliches Material gefehlt. Und das füllt er aus mit großem Einfühlungsvermögen, mit Humor und auch mit einer wunderbaren poetischen Sprache, die so einen Resonanzraum schafft, ja, in dem sich dann diese ganz präzise recherchierten Fakten, die er hat, dann verbinden mit der Erzählung dessen, was auch möglich gewesen ist. Das macht er sehr dezent und sprachlich großartig und ich finde das ein sehr empfehlenswertes Buch. Jonathan Lee, Der große Fehler.
Übersetzt von
Werner Löcher-Lawrence.
Ich?
Gut übersetzt, toll übersetzt.
Ja, Mann, muss ich lesen. Ich habe auch was Amerikanisches mitgebracht. Percival Everett, Erschütterung, ist bei Hansa erschienen, handelt von Zach Wells, der ist Paläontologe und unterrichtet, ich glaube, an der Westküste. Und Afroamerikaner und seine Ehe ist so ein bisschen ja verschlafen, eingeschlafen. Und das wirkliche Highlight seines Lebens ist seine Tochter Sarah, die ist 12 und der hat er schon früh das Schachspielen beigebracht und die führen ein ganz gutes Leben. Er muss sich dann zwischendurch Avancen von einer Studentin erwehren und das wird so ein bisschen so sein Alltag beschrieben und am Anfang eigentlich auch recht komisch und ich hatte schon gedacht, in welche Richtung geht dieser Roman denn? Er hat es irgendwie auch durchaus auch irgendwie Sinn für Humor und für Situationskomik und das Ganze kippt dann aber so langsam, als seine Tochter beim Schachspielen, die eigentlich schon besser ist als er, anfängt unkonzentriert zu sein und bestimmte Züge zu übersehen und die stellen dann fest, dass die Tochter krank ist. Die haben hat so eine unheilbare Krankheit. Das ist sehr tragisch und sehr dramatisch und er driftet dann natürlich ein bisschen ab und ist ganz hilflos. Seine Ehe, ja, macht es irgendwie auch nicht besser, dass es nicht so richtig gut läuft. Und in dem Roman geht es ein bisschen darum, was kann ich machen? Kann ich Erlösung finden, wenn ich direkt Probleme direkt vor der Haustür in meiner Familie, wenn ich die nicht lösen kann, finde ich woanders Erlösung. Er versucht auf der einen Seite einer Kollegin zu helfen, die irgendwie um eine Festanstellung kämpft und die eigentlich, für die er sich gar nicht irgendwie stark gemacht hat, aber plötzlich fängt er an, sich für sie zu verwenden. Das kriegt dann irgendwie auch noch ein bisschen dramatische Züge und ganz besonders, eine ganz merkwürdige Geschichte, er bestellt sich eine Jacke bei eBay und findet einen Zettel in dieser Jacke und das ist ein Hilferuf auf Spanisch. Und dann fängt er plötzlich an, diesem Hilferuf nachzugehen. Und parallel dazu driftet seine Familie ab. Seine Tochter wird immer kranker. Die Eheleute sind verzweifelt. Er kann nichts tun. Und er fährt dann los, um dann plötzlich Menschen, die ihm völlig fremd sind, und man denkt, das ist das ein Hirngespinst, versucht er zu helfen. Es ist relativ vielschichtig, dieser Roman. Und man hat auch das Gefühl, diese Stränge passen irgendwie alle gar nicht zusammen. Aber dieser Wells ist quasi so der Mittelpunkt dieses Romans. Und ja, mir hat das unheimlich gut gefallen. Ich fand ihn sehr ungewöhnlich, sehr unkonventionell. Und ist ein wirklich starkes Ding. Und ich meine, es ist auch der erste Roman, der vor ihm veröffentlicht ist. Und ich habe schon recherchiert, es gibt noch ein paar andere, der hat schon eine Menge geschrieben in Amerika. Und ich hoffe, dass der Hansa Verlag dann nachlegt. Hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen.
Gut, mein Autor kommt aus Israel und führt uns gleich in der ersten Eingangsszene in etwas ein, das wir alle kennen. Weil wir wünschen uns das ja teilweise auch, wenn wir viele Jahre in einem Beruf waren und wir wissen ganz genau, was uns erwartet. hoffen wir, dass wir eine Veränderung haben oder dass eine neue Herausforderung stattfindet oder sonst irgendwas. Selbst in der Welt des Verbrechens. Inspektor Avi Abraham will sich versetzen lassen. Die Alltagsgewalt fasziniert nicht mehr, obwohl er eine hohe Aufklärungsquote hat. Die großen Fälle sollen es sein. Nicht das klein-klein polizeiliche Ermittlungen von Tür zu Tür zu laufen, Zeugenaussagen einzuholen. In seinem nun bereits vierten Fall folgt Dromichanis Ermittler einer Vermutung. Ein Schweizer Hotelgast ist aus einem Strandhotel verschwunden. Merkwürdigerweise führt das nicht zu einer Anzeige. Vielmehr kommt es dazu, dass es eigentlich unter den Tisch gekehrt werden soll, weil der merkwürdige Umstand eintritt, dass eigentlich, als dieser Gast verschwindet, am nächsten Tag Leute auftauchen, die seine Hotelrechnung bezahlen. Ja. Wer diese Leute sind, weiß man nicht. Aber es führt dazu, dass Avi Abraham stutzig wird. Vivien Maigret, Poirot, Nesto Boomer wissen, besitzen Ermittler, die in Serie gehen, einen besonderen Instinkt. Sie riechen ein Verbrechen förmlich. Sie sehen einen Verdächtigen an, dass er lügt. Sie streifen durch die Straßen, bis das Verbrechen sie von der Seite anspringt. Dass Dromichanis Romane vor allem drei trotz dieser bewährten Tradition lesenswert macht, ist dabei nicht unbedingt der Plot, nicht der von Kapitel zu Kapitel springende Cliffhanger. Michani beherrscht die leisen Töne, das Unspektakuläre, dessen fatale Unausweichlichkeit einen als Leser in den Bann zieht. Er verschränkt in Vertrauen gleich zwei Fälle miteinander. Außer dem verschwundenen Schweizer, der mit einem falschen Pass eingereist ist und womöglich einen Fall für den Mossad darstellt, wird eine Frau verhaftet, die ein Kind ausgesetzt hat. Sie behauptet, dass es ihr eigenes Kind ist, obwohl die DNA was anderes erzählt. In der Übersetzung von Markus Lemke begegnen wir so der direkten Konfrontation im Verhör wie dem Auffinden von Puzzleteilen in der Ermittlungsarbeit. Michani ist eher ein Romancier als ein Kriminalautor. Ein Autor, der begriffen hat, wenn er einen Blick in die Gesellschaft wirft, dann am besten mittels eines Verbrechens. Das war's für heute. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden. Bis zum nächsten Mal kann ich jetzt nicht sagen, weil wir unseren Podcast ja hiermit beenden und in anderer Form fortführen. Aber wir drei werden in Bremen zumindest die Talk Noir vor Publikum wieder aufführen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Sehr gerne.